Matthäus 13, wir werden ab Vers 44 lesen. Jesus erzählt hier Gleichnisse über das Himmelreich, über das Reich Gottes. Und er sagt im Vers 44, das Reich der Himmel gleicht einem im Acker verborgenen Schatz, den ein Mensch fand und verbarg, und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat und kauft jenen Acker. Also es gab damals ja keine Banken, wo man seine Ersparnisse hinbringen konnte, wo die sicher waren oder naja, halbwegs sicher, gell? Was ist schon sicher heute? Und so war es nicht ungewöhnlich, dass Menschen ihre Schätze vergraben haben. Also besonders, wenn eine Zeit der Gefahr war, sagen wir eine Invasion von Feinden, dann haben die ihre Schätze vergraben. Und wir können uns gut vorstellen, dass jemand hier seinen Schatz, was immer das war, ich stelle mir vor, so piratenmäßig eine Schatztruhe mit Gold gefüllt oder wertvollen Schmuck gefüllt, und er hat es vergraben in seinem Acker. Und es wäre jetzt nicht ungewöhnlich, dass einer so ein Geheimnis mitgenommen hätte in sein Grab. Und dann vielleicht Jahre später stößt irgendjemand, der auf diesem Feld arbeitet, sagen wir beim Pflügen, auf diese Truhe, spürt irgendwas Hartes und gräbt nach und findet diesen Schatz im Acker. Und er ist so begeistert darüber, dass er diesen Schatz wieder verbuddelt und hingeht, alles verkauft, was er hat, und diesen Acker kauft, um den Schatz zu besetzen. Vers 45 sagt Jesus weiter: Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen sucht. Perlen waren was sehr Wertvolles damals. Vielleicht Perlen gesucht, um sie weiter zu verkaufen an irgendwelche Könige für seine Krone oder für irgendeinen wertvollen Schmuck. Und im Vers 46 lesen wir, als er aber eine sehr kostbare Perle gefunden hatte, also eine ganz besondere, vielleicht wie dieser Diamant Pink Legacy, der für 50 Millionen Dollar verkauft worden ist. Also wir sehen wieder hier einen sehr, sehr wertvollen Schatz. Als er eine kostbare Perle gefunden hatte, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. In diesen Gleichnissen geht es um diesen vorzüglichen Wert von Gott und seinem Reich. Es ist so wertvoll, dass einer bereit ist, alles dafür zu geben. Und ich finde es interessant in diesen beiden Gleichnissen, dass er ein bisschen unterschiedlich aufgebaut ist. Ist euch das aufgefallen? Beim ersten ist das Subjekt der Schatz und beim anderen ist das Subjekt der Kaufmann. Habt ihr das gesehen? Im Vers 44 heißt es, das Reich der Himmel gleicht einem Schatz, der gefunden wird und so weiter. Und dann im Vers 45, das Reich der Himmel gleicht einem Kaufmann, der hingeht und den Schatz oder die Perle in dem Fall kauft. Und falls diese unterschiedliche Betonung eine Bedeutung hat, dann wäre einmal der Jünger, zu dem Jesus spricht, und das andere Mal Gott, der Käufer in diesen Gleichnissen. Und ich verstehe die erste Anwendung. Gott ist das höchste Wesen im Universum. Er ist einzigartig, er ist völlig allein in seiner eigenen Klasse. Er ist der Schöpfer, alles andere ist Geschöpf, alles andere ist erschaffen. Er ist die schönste, liebevollste, gerechteste, barmherzigste, ehrlichste, wunderbarste, schönste, reinste Person im ganzen Universum. Nichts, absolut nichts ist mit ihm vergleichbar. Gott ist der größte Schatz, den es gibt. Und so ihn haben, ihn kennen, als Königskind leben, als Kind Gottes leben, in Gemeinschaft mit ihm, versöhnt mit dem Vater, mit diesem wunderbaren Schöpfer, mit ihm und für ihn leben. Gibt es irgendwas Größeres? Gibt es irgendwas Besseres? Gibt es irgendwas Sinnvolleres, was Erfüllenderes in diesem Leben? Nee, also dieses Bild macht für mich sehr viel Sinn, dass ein Mensch alles gibt, um das zu erhalten. Das ist immer noch ein super Deal, ein super Schnäppchen. Denn was immer wir aufgeben, er ist so viel mehr wert als das. Unendlich viel. Er ist unbezahlbar eigentlich. Er ist viel mehr wert als alles, was wir besitzen oder je besitzen werden. Also das macht sehr viel Sinn, dass ein Mensch alles, was er hat, aufgibt, um ihn und sein Reich zu erhalten. In Markus 8 hat Jesus gesagt, was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne, aber sein Leben einbüße? Was bringt es dir, wenn du alles gewinnst, was diese Welt zu bieten hat? Ansehen und Ruhm und Wohlstand und Reichtum und irdische Beziehungen, schönes Haus, Auto, Urlaube, dein ganzes Zeug, was immer. Was bringt dir das, wenn du das alles gewinnst, aber du verpasst Gott und du verpasst das ewige Leben mit ihm, du verpasst den Sinn deines Lebens und du stirbst und du verlierst alles und dann bist du ein ewiger Loser und alles ist vorbei und alles mehr oder weniger egal. Vielleicht im heutigen Denken, aber wenn wir biblisch denken, verlierst du dein ewiges Leben in Gemeinschaft mit Gott. Bist ein totaler Loser. Trotz all dem, was du hast, trotz deinem Wohlstand. Wir sind von Gott, für Gott geschaffen. Deshalb werden wir nie zufrieden sein ohne ihn. Nicht hier und schon gar nicht in der Ewigkeit. Also das macht Sinn, alles für ihn zu geben. Ihn zur ersten Priorität in unserem Leben zu machen. Jesus hat gesagt in Matthäus 6, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und dann alles andere wird euch hinzugefügt werden. Aber das sollte Priorität sein. Paulus schreibt im Römerbrief Kapitel 5, das ist unser vernünftiger Gottesdienst, dass wir ein lebendiges Opfer für ihn sind. Hey, das ist die einzige vernünftige Reaktion. Was sonst sollen wir tun im Licht von dem, wer er ist und was er für uns getan hat. Und echter Gottesdienst wird dich alles kosten. Jesus hat uns gesagt, die Voraussetzung für Jüngerschaft, die Voraussetzung für Nachfolge ist, dass wir uns selbst sterben, unser Ego verleugnen, unsere Selbstverwirklichung und dass wir Jesus nachfolgen. Also ganze Hingabe. Bist du bereit dazu, alles für ihn zu geben? Hast du seinen großen Wert schon erkannt? Hat Jesus dich schon? Wenn ja, was heißt das dann für deine Prioritäten ganz praktisch und für deine Entscheidungen, deine Ressourcen, deine Finanzen, deine Zeit, deine Gaben, deinen Job, deine Ehe, Umgang mit dem Zeug, das Gott dir anvertraut hat, Umgang mit deinen Mitmenschen. Paulus hat im Philipper 3 gesagt, aber was auch immer mir Gewinn war, spricht er vor seinem Leben vor Jesus, also alle Ehre, diese Anerkennung, diesen Ruhm, den er gehabt hat als Pharisäer und als angesehener Theologe, seine ganze religiöse Selbstgerechtigkeit, was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Ja, wirklich, ich halte auch alles für Verlust um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn willen. Also im Vergleich zu ihm ist das andere alles nichts. Paulus sagt, ich gebe das gerne auf, um ihn und sein Reich zu gewinnen. Also wir wollen nichts zurückhalten, wir wollen uns nicht zurückhalten. Er will unser Herz. Er will, dass wir ihn lieben mit allem, was wir sind und allem, was wir haben. Das ist das erste Gebot, oder? In den 10 Geboten. Mit allem, mit all unserer Seele, mit all unserer Willenskraft, also mit all unserem Willen, mit unseren Entscheidungen, mit all unserem Zeug, mit allem, was wir sind und mit allem, was wir haben. Ich bin sein und er ist mein. Hey, dann bin ich der reichste Mensch auf dieser Welt. Völlig unabhängig von allem anderen. Und dafür will ich alles geben, dafür will ich leben. Er ist es wert. Er ist meine Nummer eins. Paulus sagt, es ist mein vernünftiger Gottesdienst. Wenn es diesen Gott wirklich gibt, der alles gemacht hat, der mich gemacht hat, und wenn das stimmt, was wir über ihn lesen, was er für uns getan hat, dann was sonst soll ich tun? Wofür sonst sollte ich leben? Worin sonst sollte ich mein Leben investieren? Es wird in der Ewigkeit niemanden geben, der sagen wird, oh, ich wünschte, ich wäre ein materialistischer und selbstsüchtiger Mensch gewesen. Ich wünschte, ich hätte weniger Zeit mit Gott verbracht und weniger mit ihm gelegt. Ich wünschte, ich hätte weniger gegeben, weniger für Gottes Reich, Gottes Familie, meine Mitmenschen, auch meine geistliche Familie investiert an Zeit, Gaben, Geld, Energie. Oh, ich wünschte, ich wäre weniger Licht gewesen, ich hätte unmoralischer gelebt in meinem Leben. Das sagt kein Mensch auf seinem Sterbebett. Im Gegenteil. Es ist es wert, wenn wir alles für ihn geben, für sein Reich. Seht hier in diesem Gleichnis, wir lesen, er verkaufte voll Freude alles. Da war nicht irgendwie ein Zwang oder Manipulation oder Druck, das kam aus seinem Herzen heraus. Er hat den Wert von Gott und seinem Reich erkannt und hey, was für ein Deal. Voll Freude über diesen großen Schatz war er bereit, alles zu geben. Wie gesagt, es macht viel Sinn für mich, so zu leben. Was für mich viel, viel abgefahrener ist, ist der zweite Gedanke. Nämlich Gott als Schatzsucher zu sehen und mich als Schatz zu sehen. Dass er bereit ist, alles für mich zu geben, um mich bei sich zu haben. Das ist abgefahren. Und hat er das getan? Denkt an Johannes 3,16. So hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigartigen Sohn für mich, für dich gegeben hat, damit wer an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat in Gemeinschaft mit ihm. Petrus schreibt uns im 1. Petrusbrief 1, ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid von eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Das ist diese Opfersprache des Alten Testaments. Jesus, der Perfekte, hat sein Leben für mich gegeben. Und Jesus hat gesagt in Johannes 15, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben gibt für seine Freunde. Das ist krass. Jesus war es wert, alles zu geben. Sein kostbares, perfektes, sündenloses Leben, um mir ein Leben in Gemeinschaft mit Gott, um mir ein Leben im Reich Gottes zu ermöglichen, um Sünder zu versöhnen mit dem heiligen Gott, um uns zu Kindern Gottes zu machen, zu Miterben mit Christus von allem geistlichen Reichtum. Das ist krass. Und so sehr bist du geliebt, so sehr bist du geschätzt von deinem Schöpfer. Das ist unbegreiflich, das ist erstaunlich. Also besonders, wenn ich drüber nachdenke, wer er ist und wer ich bin. Er ist der Ich Bin. Er ist der heilige Gott, er ist der Schöpfer, er ist die wunderbarste Person im ganzen Universum. Er ist rein, er ist heilig, er ist die Liebe in Person, er ist Licht, er ist ehrlich, er ist geduldig, er ist freundlich, er ist gütig, er ist barmherzig, er ist gerecht, er ist gut. Er ist der Ich Bin. Und ich bin der Ich Bin's nicht. Ich bin Sünder. Ich bin noch zu oft selbstsüchtig und ungeduldig und manchmal grantig und manchmal unbarmherzig und so weiter und so fort. Und deshalb sind wir von Natur aus entfremdet von Gott. Und es ist so unbegreiflich, dass er, der Perfekte, mich so leidenschaftlich liebt, so hingebungsvoll liebt, dass er sich für mich aufgeopfert hat, dass er alles für mich gegeben hat, dass er sein Leben für mich gegeben hat, dass er sich zu Tode hat foltern lassen an meinem Kreuz, dass er meinen Platz im Gericht einnimmt, den Platz des Verbrechers, sodass ich seinen Platz als Kind Gottes einnehmen kann. Das ist wow, das ist riesig, das ist schwer verständlich eigentlich. Das ist so, ihr Frauen, als würde euch der schönste Mann der Welt, Robert Pattinson ist das gerade angeblich, wenn der dir einen Heiratsantrag machen würde und wenn der so verliebt in dich wäre, dass er bereit wäre, für dich zu sterben. Also irgendein berühmter, schöner, reicher Star. Oder ihr Männer, wenn die Bella Hadid, das ist angeblich die schönste Frau zur Zeit, wenn die das für dich tun würde oder irgendein anderes reiches Model, reicher Star, oh, dass er, dass sie ihr Leben gibt für mich, Würstchen. Ich meine, er oder sie hätte das gar nicht nötig. Das ist völlig außerhalb meiner Klasse. Aber eigentlich ist es noch viel krasser als das. Da sagen wir, du wärst ein Stinktier und Robert Pattinson oder Bella Hadid wäre bereit, ein Stinktier zu werden und ein Stinktierleben zu leben, ein vollkommenes, und sich dann für dich aufzuopfern. Aber die Wahrheit ist noch viel, viel krasser. Im Philipperbrief Kapitel 2 lesen wir, dass Jesus, der Gott war, der Gott gleich war, dass er sich entleert hat, hat es nicht wie einen Raub festgehalten, sondern er hat sich entleert, er hat einen Schritt hinuntergemacht von Gott. Ich meine, er ist immer Gott geblieben, aber er ist Mensch geworden, von seiner Herrlichkeit in diese Welt. Und dann heißt es weiter, als Mensch erfunden, hat er sich nochmal erniedrigt und hat sich eigentlich zum Niedrigsten von allem gemacht. Zum Verbrecher am Kreuz für mich. Das ist krass. Dass dieses heilige Wesen Gott, der Mr. Universe, im wahrsten Sinn des Wortes, unser Schöpfer, der absolut Schönste, der absolut Beste, dass er sich nach dir und nach mir ausstreckt und alles für dich gibt, um dich zu haben. Nicht um was von dir zu haben, das braucht er gar nicht, er hat eh schon alles, sondern er will dich. Und so sehr schätzt er dich. Und hey, das ist der Grund, warum wir Weihnachten feiern. Gott sagt dir, ich liebe dich. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Ich trage dich auf meinem Herzen. Fürchte dich nicht, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Ich habe dich erlöst. Du bist mein. Ich will dich. Ich will dich ganz persönlich. Ich will dich bei mir haben. Ich liebe dich. Und für dich habe ich alles gegeben. So sehr schätze ich dich. Wie sehr? Unendlich. So sehr wie Jesus. Das ist so krass. Gott sagt dir, du bist mir ein Jesus wert. Es gab mal so ein Lied von einer amerikanischen Band, die gibt es gar nicht mehr. Everybody Duck hat die geheißen. Die hatten so ein Lied und in dem hieß es, in dieser Welt, in der der Wert einer Sache daran gemessen wird, wie viel jemand bereit ist, dafür zu bezahlen, ist es schön zu wissen, dass ich dir einen Jesus wert bin. Unendlich viel. Ist nicht wunderbar? Gott sagt, ich habe Jesus für dich gegeben. Das Wertvollste. Ich habe mich selbst für dich gegeben. Ich habe dich höher geachtet als mich. Und ich habe mein Reich für dich aufgerichtet. Ich will meinen Reichtum mit dir teilen. Ich will die Ewigkeit mit dir verbringen. Ich will meine Herrlichkeit mit dir teilen. Das ist krass, dass er sagt, du bist mein Schatz. Du bist mir wertvoll. Du bist besonders für mich. Und seht ihr, das ist dein Wert und das ist mein Wert. Völlig unabhängig von dem, was andere Menschen über dich sagen. Lass die Menschen reden. Das ist dein Wert, egal ob du alt bist oder jung bist, ob du geboren bist oder ungeboren bist, ob du gesund bist oder krank bist, ob du normal bist oder behindert bist. Was immer das ist, gell? Wer ist schon normal? Ich, gell? Und wer ist behindert? Ja, auch wir alle eigentlich, mehr oder weniger. Aber diese gottlose Welt ist so verwirrt, die ist so verrückt, so blind, so entfremdet. Erzählt unseren Kindern, du bist ein aufgewachsenes Bakterium, irgend so ein aufgewachsener Affe, so ein Zufallsprodukt irgendeines sinnlosen, ziellosen Evolutionsprozesses und naja, eigentlich bist du auch nicht mehr als so deine materiellen Bestandteile, also so ein bisschen Wasser und ein bisschen Mineralien. Und irgendwann stirbst du und dann ist alles vorbei und im Prinzip auch alles mehr oder weniger egal, gell, weil du bist irgendwann so ein Durchgangsprodukt. Und dann wundern sich die Leute, wenn die Kinder sich und andere geringschätzen und das Leben nehmen, sich selbst oder anderen. Als Kinder Amok laufen in den Schulen, zudröhnen mit Lärm und Aktivität und Alkohol und Drogen und mit dem ganzen materiellen Zeug, Unterhaltung, Fernsehen, um diese innere Leere, diese Sinnlosigkeit irgendwie zu ertragen. Diese Menschen, die umherirren als Gottes Geschöpfe in Gottes Welt, aber entfremdet sind von ihrem Schöpfer und von sich selbst eigentlich, von dem, was sie sind, von ihrem Sinn. Diese verlorenen, durstigen, leidenden Seelen. Und dann machen die irgendwie so Selbstwerttherapie und sagen, du bist ein Zufall, aber du bist ein guter Zufall. Super, danke. Das wird nicht funktionieren. Nee, wir müssen entdecken, wer wir wirklich sind. Du bist ein gewolltes, ein geliebtes Geschöpf eines wunderbaren Schöpfers. Du bist kein Zufall, du bist gewollt. Du bist nicht allein. Du bist ein gewolltes Gegenüber dieser wunderbaren Person Gott. Du kannst in Beziehung mit ihm leben. Er liebt dich mehr als sein eigenes Leben. Das hat er dir nicht nur gesagt in seinem Wort, das sind nicht nur leere Worte, sondern er hat es dir bewiesen am Kreuz. So sehr liebt er dich. So sehr schätzt er dich. Und wenn ich das begreife, dann werde ich anders über mich denken und auch anders über meine Mitmenschen denken. Und ich werde anders mit mir selbst und ich werde anders mit meinen Mitmenschen umgehen. Dann werde ich anders leben. Das ist mein Wert. Das ist meine Würde, die Gott mir zuschreibt. Wir sind Gott dem Vater ein Jesus wert, unendlich viel. Er schätzt dich. Und diese Liebe, seine Liebe und seine Hingabe an mich, das bringt mich dann wieder zurück zur Hingabe und Jüngerschaft. Weil wenn ich das betrachte, wenn das die Realität ist, für wen oder für was sonst soll ich leben? Das ist meine ganz natürliche Reaktion. Und so ein weiteres Bild, das unsere Identität in Christus ausdrückt, ist das Bild eines Dieners oder eines Sklaven eigentlich wörtlich in der Bibel. Also der Schatz wird zu einem Sklaven, zu einem Diener, zu einem Nachfolger. Und zwar nicht, weil er muss, sondern aus eigener Entscheidung. Nicht gezwungen, sondern weil ich will. Gott ist der Höchste. Gott ist auch der beste Herr, den es überhaupt gibt. Und es ist das größte Vorrecht unseres Lebens, ihm zu dienen. Wegen dem, wer er ist, auch wegen dem, was er für mich getan hat. Ich meine, ich diene ihm, weil er mir zuerst gedient hat. Ich denke an Markus 10. Der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld zu geben für viele. Und deswegen bezeichnet der Paulus sich in seinen Briefen immer wieder als Knecht oder Diener, je nach Übersetzung. Eigentlich wörtlich bedeutet dieses Wort im Griechischen Sklave. Und ich meine, Sklaven, das kennen wir in unserer Kultur überhaupt nicht mehr. Ein Sklave war das Eigentum seines Herrn. Und sein Herr durfte mit ihm tun und machen, was er wollte. Der konnte ihm alles befehlen, der konnte ihn verkaufen, der konnte ihn schlagen, der konnte ihn töten. Einzige Bestimmung, der einzige Lebenszweck eines Sklaven war, für seinen Herrn zu leben, für ihn da zu sein, seinem Herrn zu gehorchen. Das Leben eines Sklaven war sein Herr. Und Paulus sagt, das Leben ist für mich Christus. Es gibt diese Geschichte von einem Sklavenmädchen. Die war nicht besonders schön, nicht besonders begabt, durchschnittlich intelligent. Sie war krank als Folge ihres Sklavendaseins und sie sollte verkauft werden. Und so war sie auf dem Sklavenmarkt und wurde hier zum Verkauf angeboten. Und da war dieser grausame Großgrundbesitzer, der dafür bekannt war, seine Sklaven zu misshandeln und zu foltern. Und er hat begonnen zu bieten für dieses Mädchen. Und sie war natürlich voller Angst und voller Horror. Und dann war da aber auch dieser reiche Plantagenbesitzer. Und von dem war bekannt, dass er gütig war und liebevoll war und ein guter, ein schöner Mann. Und auch er hat begonnen zu bieten. Und da hat sich so dieser Bietwettstreit entfacht und der mehr und mehr und mehr geboten, also weit mehr über den Marktwert dieses Sklavenmädchens. Und am Ende hat dieser gute Herr den bösen Herrn überboten. Und er hat den Kaufpreis auf den Tisch gelegt, hat sich umgedreht und ist weggegangen. Und das Sklavenmädchen, das ist ihm hinterher gelaufen und hat ihn ergriffen, hat ihn festgehalten und er hat gesagt, nee, das ist ein Missverständnis. Ich habe dich nicht gekauft, weil ich einen Sklaven brauche. Ich habe dich gekauft, um dich frei zu lassen. Und sie ist auf die Knie gefallen und hat gesagt, nee, ich will für immer bei dir bleiben. Ich will dir dienen. Und es ist unsere Geschichte. Seht, in Israel gab es eine besondere Art der Sklaverei. Wenn ein Israelit sich verschuldet hat, dann war eine Möglichkeit, seine Schuld abzuarbeiten, wenn er es nicht zurückbezahlen konnte, dass er sich als Sklaven verkauft hat, sozusagen, an seinen israelitischen Bruder und für ihn gearbeitet hat, versucht hat, zumindest ein Stück weit seine Schuld abzuarbeiten. Aber dann gab es ein Gesetz, das durfte nicht für immer sein. Im 7. Jahr, im Erlassjahr, musste dieser Sklave freigelassen werden. Also kein Israelit sollte für immer versklavt sein. Aber wenn jetzt dieser Sklave gesagt hat, nee, ich möchte eigentlich lieber bei meinem Herrn bleiben. Ich habe den Herrn lieb gewonnen, er ist ein guter Herr. Meine Familie hat seine lieb gewonnen. Uns geht's gut hier. Nee, ich möchte sein Sklave bleiben. Dann konnte er das tun. Und dann haben sie ihn an so einen Türrahmen gestellt, an die Zage gestellt und haben so sein Ohr durchbohrt, hat einen Ohrring bekommen. Und das hat bedeutet, er war ein Sklave auf Lebenszeit. Aber nicht, weil er muss, sondern weil er will. Ein Sklave, ein Diener aus freiem Willen. Freiwillig aus Liebe. 5. Mose 15, könnt ihr das nachlesen. Da heißt es, wenn er sagt, ich will nicht von dir weggehen, weil er den Herrn und seine Familie liebt und weil es ihm gut geht bei ihm. Deswegen bleibt er und dient er freiwillig aus Liebe. Und das ist unsere Geschichte. Davon spricht Paulus. Wir sehen den Preis, den Jesus für uns bezahlt hat und wir lieben ihn zurück. Wir sagen ihm, ich will bei dir sein. Ich will dir dienen. Das ist ein Vorrecht, das ist ein Privileg. Und er ist der beste Herr, den es überhaupt gibt. Ihr wisst es, jeder Mensch hat einen Herrn in seinem Leben. Jeder Mensch lebt für irgendetwas oder irgendjemanden. Jeder Mensch wird beherrscht von irgendjemanden oder irgendwas. Also entweder von deinem Chef oder deiner Frau oder deiner Karriere oder deinem Ruhm, deinem Ego oder von Drogen, wenn es ganz schlimm kommt oder von deinem Geldbeutel oder von Vergnügen, vom Teufel letztendlich. Jeder Mensch wird beherrscht von irgendwas. Jeder Mensch hat einen Herrn. Ja? Jesus ist der beste Herr. Er ist der Herr, der sein Leben für dich gegeben hat. Er hat einen Riesenpreis auf den Tisch gelegt. Er ist ein Herr, der zu seinen Nachfolgern sagt, ich nenne euch nicht mehr meine Sklaven, sondern ich nenne euch meine Freunde. Er ist ein Herr, der ihnen dient, der die Sklavin zur Braut macht. Und wieder bei all diesen Optionen, ich meine, wem sollte ich sonst dienen? Wofür sollte ich sonst leben? Nur er ist es wert. Nur er macht Sinn. Deswegen will ich für ihn leben und ihm verfügbar sein. Das ist nicht nur richtig, das ist auch das Beste für mich. Und das bringt uns zu dem letzten Bild heute, das Bild von einem Kunstwerk. Epheser Brief, Kapitel 2, Vers 10. Da heißt es, wir sind sein Gebilde in Christus Jesus, geschaffen zu guten Werken. Dieses Wort, was mit Gebilde übersetzt wird im Griechischen, ist das Wort Poema. Unser Wort Poesie kommt davon. Und es bedeutet wörtlich so viel wie Kunstwerk. Also Gott ist ein Künstler. Ein Künstler drückt seine Gedanken, seine Kreativität, sein Herz, ein Stück von sich selbst eigentlich in seinem Kunstwerk aus, oder? Gott ist ein Künstler. Wir sind in seinem Bild geschaffen. Psalm 139, da spricht erstmal über das Wunder der Schöpfung. Da betet König David, du bildetest meine Nieren. Und die Nieren, wir würden heute Herz sagen, also mein Innerstes, darum geht's. Du wobst mich in meiner Mutter Leib. Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. Nicht verborgen war mein Gebein vor dir, als ich gemacht wurde, im Verborgenen, gewoben in den Tiefen der Erde. Meine Urform sahen deine Augen Und in dein Buch waren sie alle eingeschrieben, die Tage, die gebildet wurden, als noch keiner von ihnen da war. Also sehr poetische Sprache hier. Spricht hier von der Urform, von dem Embryo, würden wir heute sagen, der gewoben wurde im Mutterleib. Poetische Sprache. Aber das allein zeigt uns, dass Abtreibung ein großes Unrecht ist. Jeder von uns ist von Gott gewollt. Jeder von uns ist sozusagen handgemacht von Gott. Gewoben von Gott in dieser poetischen Sprache. Und wenn wir uns anschauen, wenn wir unser Leib anschauen, wir sind ein Kunstwerk, oder? Es ist unglaublich. Jedes Glied an unserem Leib ist komplizierter als das Space Shuttle. Wahrscheinlich eine wunderbare Konstruktion. Und alle Glieder, alle Zellen in unserem Körper wirken wunderbar zusammen. Ich meine, zu glauben, dass es durch Zufall entstanden ist, ist schlicht und einfach absurd. So viel Glauben habe ich persönlich nicht. Ich habe so viel Statistik gehabt in meinem Studium. Darwin selbst hat gesagt, anzunehmen, dass das Auge durch Evolution entstanden ist, ist im höchsten Maße absurd. Das Wunder der Schöpfung weist auf einen Schöpfer hin, diesen wunderbaren Plan, den wir in der Schöpfung sehen. Es weist auf einen wunderbaren, genialen, intelligenten Schöpfer hin, auf eine Person. Und Davids Gebet ist persönlich. Seht ihr, er sagt, mein Innerstes. Mich, mein Innerstes, mein Aussehen. Du hast mich so gemacht, wie ich bin. Und wisst ihr was? Gott macht keine Fehler. Gott hat dich einzigartig gemacht. Weißt du, dass von diesen 8 Milliarden Menschen auf der Erde gibt es keinen einzigen, der genauso ist wie du? Ich habe einen eigenen Zwillingsbruder, aber selbst der ist nicht genauso wie ich. Obwohl wir genetisch gesehen identisch sind. Aber keiner von diesen 8 Milliarden Menschen hat denselben Fingerabdruck wie du. Und keiner hat dieselbe Persönlichkeit wie du. Deswegen ist es mehr oder weniger doof, wenn wir Menschen in Schubladen einteilen, weil eigentlich braucht jeder seine eigene. Jeder ist einzigartig. Du bist eine limitierte Auflage von einem Stück. Und ihr wisst, je seltener etwas ist, je einzigartiger etwas ist, desto wertvoller ist es, oder? Allein das zeigt dir schon, dass du unendlich wertvoll bist. Und Gott, der Schöpfer, der einzig Objektive eigentlich in diesem Universum, die wichtigste Person, die, dessen Meinung am meisten zählt, sie sagt über dich, du bist schön. Du bist ausgezeichnet. Du bist wunderbar gemacht. Und du bist unendlich viel wert. Das ist die Wahrheit. Und das ist, wie Gott dich sieht. Glaubst du das? Glaubst du Gott? Oder glaubst du den Lügen, die du dir vielleicht selbst oder andere in deinen Kopf setzen. Dieses Bild, wie Gott dich sieht, ist angegriffen, oder? Durch Werbung zum Beispiel, Fernsehen, Spielfilme, die spielen uns ein Schönheitsideal vor, das eigentlich völlig unerreichbar ist. Diese Menschen, die wir da sehen, sind Zombies. Die gibt es so gar nicht. Die wurden stundenlang geschminkt und dann über Photoshop bearbeitet. Das ist nicht echt. Das sind Designer-Menschen. Und das Ziel von Werbung und dem ganzen Zeug ist natürlich, uns unzufrieden zu machen mit uns selbst, damit wir dann das Zeug, was sie uns andrehen wollen, also irgendwelche Cremen oder Haarfärbemittel, Parfüm, was immer, kaufen. Wir fangen an, uns mit Zombies zu vergleichen. Und auch Satan belügt uns. Ne? Sagt, hey, so wie Gott dich gemacht hat, das ist nicht wirklich gut. Du bist ein Loser. Ist nicht gut. Und unsere Tendenz ist, dass wir uns vergleichen mit anderen, oder? Dass wir vor allem auch darauf schauen, was wir nicht haben. Oh Mann, ich habe eine schiefe Nase und ich kann nicht zeichnen. Ich bin nicht so extrovertiert wie er. Ich bin nicht so organisiert wie sie. Ah, was ich alles nicht habe. Ich wünschte, ich könnte so sein wie er oder wie sie. Ich wünschte, ich hätte die Gaben. Ich wünschte, ich würde so aussehen. Und dann ist das Resultat, dass ich mich beschwere, dass ich in Selbstmitleid verfall, dass ich neidisch werde, dass ich mich vergleiche. Und ich entwickle nicht die Gaben, die Gott in mich reingelegt hat, weil ich neidisch bin auf das, was der andere hat. Das ist so typisch menschlich, oder? Wir sind unzufrieden wegen dem, was wir nicht haben, statt dass wir glücklich sind für das, was wir haben und dankbar sind. Und dann fangen wir an, Masken zu tragen und versuchen, jemand anderer zu sein. Und das ist Quatsch. Wenn wir das tun, eigentlich sagen wir dann zu Gott, nee Gott, das stimmt nicht, du hast mich nicht wunderbar gemacht, wie du sagst in deinem Wort. Gott, du hast einen Fehler gemacht. Eigentlich sagen wir Gott, du bist ein Lügner. Und weißt du was? Das ist Sünde. Das ist Stolz. Das ist Hochmut. Eigentlich sagst du Gott, ich weiß es besser als du. Und das ist was, wovon wir umkehren müssen. Denk dran, das nächste Mal, wenn du dich vergleichst oder neidisch bist oder dich minderwertig fühlst. Gott sagt nein. Das ist eine Lüge. Du bist schön, es ist gut, so wie ich dich gemacht habe, so wie du bist. Mein Gott ist allweise. Wer weiß, wenn ich aussehen würde wie das Unterhosenmodel und singen könnte wie der Superstar, vielleicht wäre ich so stolz, dass ich nie zu Gott gefunden hätte. Und das wäre ein Verlust. Und ich würde mein Leben zerstören und mein Leben verschwenden. Gott kennt dich besser als du dich selbst. Und dieses Model oder dieser Sänger, dieser Star, dieser Bruder, diese Schwester, die anders begabt ist als du, ist nicht wertvoller als du. Nee, du kannst glücklich sein, du kannst zufrieden sein, so wie du bist, wie Gott dich gemacht hat. Also hör auf, dich mit anderen zu vergleichen, hör auf zu versuchen, jemand anderer zu sein. Gott sagt dir, ich will dich. Ich will nicht einen Klon von irgendwem anderen, ich will nicht eine Kopie von irgendjemandem, deswegen habe ich dich so gemacht. So wie du bist, einzigartig, ich will dich gebrauchen. Und auch wir als Leib Christi, wir brauchen dich. Wir haben letztes Mal über den Leib gesprochen, wir brauchen dich. Du bist ein Spezialwerkzeug, du bist einzigartig. Und wir würden dich vermissen, wenn du versuchst, jemand anderer zu sein oder jemanden anderen zu kopieren. Das würde uns eigentlich berauben. Also sei frei, du selbst zu sein. Zu wissen, es ist gut, es ist richtig. Gott wollte dich genauso. Mit deiner Körpergröße, mit deiner Haarfarbe, mit deiner Nasengröße, mit deiner Persönlichkeit, mit deinen Talenten. Ist gut so. Also hör auf zu jammern. Hör auf, dich zu vergleichen. Und stattdessen beginn zu danken, so wie der David. Danke Gott, du hast mich wunderbar gemacht. Und fang an, deine Gaben zu entwickeln, das meiste aus dem zu machen, was Gott in dich reingelegt hat. Du bist sein Kunstwerk. Es ist gut, so wie er dich gemacht hat. Und versteht es auch, dass in unserer Kultur eine übertriebene Betonung auf das Äußere gelegt wird. Das ist auch Quatsch. Auf das, was vergeht. Egal wie viele Schönheits-OPs du machst. Michael Jackson ist tot. Trotz Sauerstoffzelt und Imprägnierung und allem anderen Zeug, was er mit sich machen hat lassen. Und auch der Harald Glöckner und Madonna und wie sie alle heißen, werden eines Tages verfaulen. Trotz aller Konservierung und OPs und dem ganzen Zeug. Was viel wichtiger ist, ist unser Charakter. Der Mensch sieht auf das Äußere, Gott sieht auf das Herz. Also wir wollen Menschen werden, die einen schönen Charakter haben, die freundlich sind, die liebevoll sind, die geduldig sind, die ermutigend sind, die vergebend sind, die selbstlos sind, die freigebig sind. Menschen, die die Frucht des Geistes haben, die Jesus ähnlich sind. Hey, das sind wirklich schöne Menschen. Und wisst ihr was? Das ist eine Schönheit, die nicht vergeht. Und würdet ihr nicht mit so einem Menschen viel lieber euer Leben verbringen, als mit einem Model, das aber vielleicht dann arrogant ist und lieblos ist oder irgendeinem super begabten Star, der ein Narzisst ist und kalt ist und hartherzig? Das ist wahre Schönheit. Also lass uns nicht an Äußerlichkeiten hängen bleiben, nicht bei uns und nicht bei anderen Menschen. Lass uns danach streben, innerlich schöne Menschen zu werden, geistliche Menschen zu werden. Das ist, was Charakter bedeutet eigentlich. Oder wahre Geistlichkeit ist Charakter. Aber auch da sind wir manchmal frustriert, oder? Geht es euch auch so? Ich bin manchmal frustriert mit mir selbst. Ich fühle mich manchmal eher so wie ein grober Klotz als wie ein Kunstwerk. Aber ich kann dich ermutigen, du bist noch kein fertiges Kunstwerk. Du bist noch im Bearbeitungsprozess. Der Meister, der Künstler ist gerade am Arbeiten bei dir. Du bist ein Diamant, du bist ein Edelstein, du bist ein Schatz, aber du bist noch nicht fertig geschliffen. Er ist gerade dabei, das zu tun. Und weißt du was, wo er Hand anlegt, da beginnst du zu strahlen. Da beginnst du zu glitzern und zu leuchten. Philipper Brief 1, Vers 16 sagt uns, der, welcher ein gutes Werk in euch angefangen hat, wird es vollenden, bis auf den Tag Jesu Christi. Und das Modell, nach dem Gott dich formt, ist Jesus. Römer 8, Vers 29 sagt, die er vorher erkannt hat, die hat auch vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, also dieselbe Form zu haben in unserem Charakter, in unserem Innern wie Jesus. Und Gott verwendet die unterschiedlichsten Werkzeuge, um uns zu bearbeiten und uns zu formen. Das ist der Heilige Geist in uns, unser Gewissen, das Wort Gottes, aber auch schwierige Umstände in unserem Leben, schwierige Personen, mit denen wir uns reiben, die so unsere Ecken und Kanten abschleifen. Und es ist nicht immer angenehm in der Situation. Ich meine, wie lernst du zum Beispiel Geduld? Ja, indem du warten musst, so lernst du Geduld. Vielleicht mit deinen Kindern. Wie lernst du Vergebung? Ja, indem du heiratest zum Beispiel. Oder du hast einen Kollegen auf der Arbeit. Gott sendet irgendwelche Menschen in dein Leben, die sehr anders sind als du und mit denen du dich reibst, die dich nerven. Und im Umgang mit ihnen lernst du Geduld und lernst du liebevoll zu sein, dich immer wieder für das Richtige, für die Liebe zu entscheiden und lernst du zu vergeben. In Jeremia 18 haben wir dieses Bild von dem Töpfer und dem Ton. Da heißt es, wie der Ton in der Hand des Töpfers, so seid ihr in meiner Hand, Haus Israel, sagt Gott da zu ihnen. Also Gott, der Töpfer, wir der Ton. Und stellt euch vor, ein Töpfer der Töpfer, das fängt an mit so einem groben Klumpen Ton. Und dann fängt er an zu kneten vielleicht und zu drücken und zu pressen und vielleicht denkt sich der Ton so, oh nee, drück nicht da, das tut weh. Und dann legt er ihn auf die Töpferscheibe. Oh nein, was geht hier ab? Was passiert als nächstes? ab in den Ofen, wird gebrannt. Heiße, feurige Umstände. Oh nee, der Töpfer hat mich sicher nicht lieb, es brennt. Es ist mir zu heiß hier. Und dann wird er bemalt. Unangenehm. Und was passiert dann? Dann geht es nochmal in den Ofen. Aber am Ende von diesem ganzen Prozess ist da ein wunderschönes Kunstwerk, sagen wir, eine wunderschöne Vase zum Beispiel. Und denk dran, wenn du gerade in diesem Prozess bist, wo du geknetet wirst oder geformt wirst, denk dran, dass diese Hände des Töpfers, dass sie Narben haben von Nägeln, die ihn an deinem Kreuz gehalten haben, an das er für dich gegangen ist. Er liebt dich. Er formt dich, weil er dich liebt. Er meint es gut. Er hat alles gegeben, um dich Tonklumpen zu kaufen. Und er kannte seinen Plan. Und er hat schon, als er dich gekauft hat, dieses wunderbare Kunstwerk vor Augen, dass du einmal sein wirst. Das vollendete Kunstwerk. Und er verheißt uns, er wird das Werk vollenden. Im Johannesbrief, 1. Johannes, Kapitel 3. Wenn wir ihn sehen, dann werden wir ihm gleich sein. Und ich finde das so wunderbar an ihm, er kann alles verwenden, die verschiedensten Materialien in unserem Leben. Sogar aus unserem Schrott kann er noch was Wunderbares machen. Ich liebe Römer 8, Vers 28, dass Gott denen, die ihn lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken werden, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Alle Dinge. Sagt hier nicht einige oder die meisten, sondern alle Dinge. Das ist für mich eine wunderbare Verheißung, die hat mich schon oft getragen. Das heißt, du darfst wissen, dass deine jetzigen momentanen Umstände ultimativ gut sind. Selbst wenn es schwierig ist, aber sie sind ein Werkzeug in seinen liebevollen Händen. Und das gilt auch für die Vergangenheit. Und dafür bin ich so dankbar, weil die Vergangenheit können wir nicht mehr ändern. Aber du darfst wissen, dass deine schlimmsten Sünden, das, was dir am meisten leid tut, wofür du dich schämst, dein schlimmstes Versagen, die ganzen scheinbar verschwendeten Jahre, Gott wird es zum Guten mitwirken. Gott wird es verwenden in seinem Kunstwerk. Das ist ein wunderbarer Teil unserer Erlösung, die wir in Jesus haben. Gott erlöst in einem gewissen Sinn auch unsere Fehler, auch unser Versagen. In einem gewissen Sinn. Ja, oft bleiben Narben, ja, von dem Mist, den wir gemacht haben. Aber Gott gebraucht es trotzdem zum Guten. Gott kann das tun, was die Alchemisten vergeblich versucht haben. Gott kann Schrott zu Gold machen. Und dafür bin ich so dankbar. Das sagt mir, du bist nie zu alt. Du bist nie zu weit gegangen. Gott kann trotz allem noch was Schönes draus machen. Wenn du Jesus liebst, das ist die eine Bedingung, oder? In Römer 8, Vers 28. Wenn du Jesus liebst, dann wird das zum Guten verwenden. Also kehr um zu Jesus, wenn du es noch nicht getan hast. Ordne deine Prioritäten. Und der Feind belügt uns auch da, oder? An dem Punkt sagt uns, du bist zu weit gegangen, es wird nie wieder gut, Gott will nichts mit dir zu tun haben, Gott wird dich nicht gebrauchen wollen, das kannst du vergessen, Gott hat dich vergessen, Gott liebt dich nicht. Das sind Lügen. Du darfst aus Gottes Wort wissen, erstens, Gott wird die Vergangenheit verwandeln. So eine wunderbare Verheißung. Du musst nicht an deiner Vergangenheit verzweifeln, du musst nicht festhängen in deinem Versagen in der Vergangenheit. Und so viele Menschen tun das. Die psychiatrischen Kliniken sind voll von Menschen, die festhängen in ihrer Vergangenheit. Unrecht, das andere ihnen angetan haben oder das Unrecht, das sie getan haben. Gott sagt dir, du kannst frei sein davon, weil du kannst wissen, ich werde es gebrauchen zum Guten in deinem Leben. Und das Zweite, was du wissen kannst, ist deine jetzigen Umstände. Das, was du jetzt gerade durchmachst, ist ein Werkzeug in seinen Händen, seinen liebevollen Händen. Das sehen wir oft erst, wenn wir zurückschauen, den roten Faden, gell? Aber ich kann es bezeugen in meinem Leben. Gott hat alles zum Guten verwendet. Auch gerade die schwierigen Zeiten, die Beziehungskrisen, die ich schon hatte, das Versagen, Menschen, die mich enttäuscht haben, schwierige Umstände. Gott hat aus allem was Gutes hervorgebracht. Und er wird auch alle Krisen in deinem Leben nutzen. Er hat diese Dinge benutzt, um mich zu lehren, um meinen Stolz zu brechen, mich weicher zu machen, mich barmherziger zu machen. All diese guten Dinge, mich näher zu sich zu ziehen, mich vorzubereiten für das, was noch kommt. Ja, zum Beispiel, dass wir andere trösten können mit dem Trost, mit dem wir getröstet wurden von Gott in unserer schweren Zeit. Der beste Seelsorger ist immer der, der sagen kann, ich verstehe dich, weil ich habe das Gleiche durchgemacht. Ich weiß, wie es dir geht, aus eigener Erfahrung. Aber es ist wichtig, dass wir mit einer guten Einstellung durch diese Herausforderung unseres Lebens gehen. Na, schwere Zeiten oder Konflikte, die können uns bitter machen oder die können uns besser machen. Das ist unsere Entscheidung, je nachdem, wie wir reagieren. Es ist wichtig, dass wir uns Gott anvertrauen und dass wir uns Gott hingeben in diesen Zeiten. Dass wir eine geistliche Perspektive haben. Dass wir es auch zulassen, dass er uns formt in diesen Zeiten. Also zum Beispiel, dass wir nicht unseren Groll hier auf diese Person, die mich verletzt hat, festhalten, sondern dass wir es Gott bekennen. Hey, das ist Mist, das muss raus. Die Bibel sagt uns, seid dankbar für alles. Ich kann Gott sogar danken für diese Situation. Das ist sein Werkzeug. Ein Werkzeug, Umstände, die diesen Mist in meinem Herzen an die Oberfläche bringen. Ja, da ist noch diese Ungeduld in mir und dieser Zorn, dieser Jähzorn, diese Unversöhnlichkeit. Zum Beispiel, wenn ich auszucke, ja, gegen mein Kind. Ist nicht mein Kind dran schuld? Nee, das kommt aus mir. Die Ungeduld ist in mir. Ich bin verantwortlich für meine Reaktion, nicht der andere. Und so, wenn ich merke, wie ungeduldig ich noch bin und dieser Schrott an die Oberfläche kommt, dann bekenne ich es ihm. Gott, das ist Mist, das ist Sünde, das muss raus aus meinem Leben. Und wenn ich es ihm bekenne, das formt mich wiederum. Und ich muss von ihm abhängig sein. Ich meine, wer kann schon vergeben aus eigener Kraft? Wir brauchen ihn dazu. Und ich muss die richtige Einstellung gewinnen. Und wenn ich das tue, dann wäre ich geformt durch diese Zeiten. Und wenn ich dann irgendwann mal zurückschaue, kann ich sagen, ja, das war wirklich gut. Gott hat es zum Guten mitwirken lassen in meinem Leben. Ich brauche die richtige Haltung, um geistlich zu wachsen, das heißt in meinem Charakter zu wachsen. Ich meine, ich brauche die richtige Haltung bei allem, wo ich gut werden will, oder? Denk zum Beispiel an Fußball. Wenn du in der Bundesliga oder in der Champions League spielen willst, dann brauchst du die richtige Haltung. Dann kannst du nicht auf der Couch liegen und Fußball im Fernsehen gucken und Chips fressen dabei. Das wird nicht funktionieren. Nee, da musst du aufs Spielfeld und da musst du rennen, da musst du schwitzen, da musst du dich trainieren lassen, da musst du zu dem Trainer sagen, ja Trainer, ich bin bereit. Was immer es braucht, ich bin bereit. Ich bin gewillt zu trainieren. Und genauso ist es in unserer Beziehung mit Gott auch. Gott liebt dich. Gott hat gute Gedanken und gute Pläne für dich. Und er will dich formen. Du bist sein Schatz. Du bist sein Kunstwerk. Er ist am Wirken in deinem Leben. Aber du bist nicht nur ein Kunstwerk, wie ein Bild zum Beispiel, das man irgendwo an der Wand hängt oder irgendwo ausstellt. Du bist ein Gebrauchsgegenstand. Vielleicht wie so eine schöne Vase oder eine schöne Tasse. Wir sind sein Kunstwerk in Christus Jesus, geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Er hat was vor mit uns, er will uns verwenden, er hat einen Plan. Das ist eine hohe Berufung, eine wunderbare Berufung, dass wir Werkzeug sein dürfen in seiner Hand, Mitarbeiter an seinem Reich. Und das Modell, in das er uns formt, ist Jesus. Vers 29 in Römer 8 kommt nach Vers 28. Dazu wird er alles zum Guten mitwirken. Und wisst ihr was, wenn wir Jesus ähnlich sind, dann sind wir heile Menschen. Also vertrau dich ihm an. Leg dich voll Vertrauen in die durchbohrten Hände deines Schöpfers, des Töpfers. Er schätzt dich, du bist sein Schatz. Und er ist unser Schatz, er ist unser Leben. Er formt dich, du bist sein Kunstwerk. Und er will dich gebrauchen. Du bist sein Werkzeug. Du bist sein Sklave aus Liebe. Was sonst sollten wir tun mit unserem Leben? So ein Vorrecht. Amen. Lieber Vater, vielen Dank für dein Wort. Danke, Herr, dass du uns so schätzt, dass du alles für uns gegeben hast. Das ist wirklich ein überwältigender Gedanke, der unser Kleinhirn sprengt. Und danke, Herr, dass wir nicht allein sind. Danke, dass du einen Plan, eine Zukunft, eine Hoffnung hast. Danke, dass du am Wirken bist in unserem Leben. Und ich danke dir, dass wir vertrauen dürfen, dass du alles zum Guten verwenden wirst. Und so, Vater, wollen wir dir einmal mehr unser Leben anvertrauen und es in deine Hände legen. Füll du uns mit deinem Geist, Herr. Wir wollen dich zurücklieben, weil du uns zuerst geliebt hast. Dir sei alle Ehre, Herr, in unserem Leben. In Jesu Namen. Amen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr forme euch und gebrauche euch. Und der Herr gebe euch vor allem die richtige Sicht über euch selbst und eure Mitmenschen, wie sehr er euch liebt, wie sehr er euch schätzt. Und lasst uns nie aus dem Augen verlieren seinen Wert. Er ist es wert, dass wir alles für ihn geben. Amen. So, geht in diese Woche im Licht dieser Wahrheit und mit dieser Einstellung. Amen.